Ich möchte auch noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, es heißt in deinem Wort, ein Mensch kann nichts von sich aus nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Und so möchte ich jetzt zu dir kommen und einfach die ganze Predigt und alles, was ich weitergebe, in deine Hand legen, dass du mich führst und leitest und dass du es mir gewährst, dass ich die Geschwister erbauen darf und die Herzen ansprechen darf. Herr, du kannst das tun und schenken. Befiehl mich deiner Gnade an. Amen. Ja, das Wort Gottes ist wirklich voller reicher Schätze. Und ich durfte es heute auch selber erfahren, weil einige der Dinge, die ich jetzt weitergebe, sind in der Gebetsstunde oder in der Gebetsgemeinschaft vorgekommen und haben mein Herz berührt und mich irgendwie erbaut und fröhlich gemacht. Und ja, das hat irgendwie wieder gepasst, einfach von den Bibelstellen her. Ich möchte weitermachen mit dem Thema von letztes Mal, und zwar die 33 Stellungen, die eintreten, sobald jemand zum Glauben kommt und die dann einfach zutreffen auf den Christen. Und das sind einfach alles Wahrheiten, die uns stärken können, die uns erbauen können, die uns kräftigen gegen die Angriffe des Widersachers, gegen die Versuche, uns mutlos zu machen, uns kraftlos zu machen und auch allgemein gegen den Kampf, den wir immer wieder haben mit dem Fleisch und mit der Welt. Wir haben bereits 10 Stellungen behandelt das letzte Mal und ich möchte jetzt auf die 12. Stellung kommen. Die kann man indirekt sehen in Matthäus 7, 24 bis 27. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmen und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Also diese Stellung könnte man so nennen, auf den Fels gegründet. Das heißt, ein Christ ist von der Stellung her auf den Fels gegründet. Er hat sein Haus nicht auf den Sand gebaut, sondern auf den Fels. Und die Betonung von dieser Stelle liegt auf dem Fels selber. Also Jesus ist der Fels und auf ihm bauen wir. Es gibt noch eine andere Stelle, da greift der Paulus das Thema auf in 1. Korinther 3, 9 bis 15. Und da geht es zwar auch um den Fels, aber auch um die Tatsache, wie wir auf diesen Fels bauen. Und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man auf den Fels bauen können. Also es gibt unterschiedliche Häuser. Das Haus, das steht zwar fest auf dem Felsen, aber mit diesem Haus kann noch was geschehen. Und das wollen wir jetzt gerade im Korintherbrief anschauen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also hier geht es darum, wie wir auf diesem Grund bauen. Und das wird eines Tages vom Preisgericht Christi geprüft werden. Und dort, wo wir Holz und Stroh verwendet haben als Baumaterial, das wird verbrennen. Da wird nichts übrig bleiben. Das heißt, der Lohn diesbezüglich wird komplett verschwinden. Dort, wo das Werk vom Herrn gewirkt war, wo wir auf den Herrn vertraut haben und wir Steine und Edelsteine praktisch gewirkt haben, das wird dann, oder auch Gold, wie sie heißt, Gold, Silber, das wird durchs Feuer dann sichtbar. Und das ist praktisch so, das Feuer, wenn das kommt und alles verbrennt, dann verbrennt das Stroh, da bleibt nichts übrig. Aber das Silber und Gold, das wird ja geläutert durchs Feuer. Das heißt, die Werke, die praktisch in Christus getan sind, die werden bleiben und geläutert werden. Und die werden köstlich sein und dafür werden wir Lohn empfangen. Die stellungsmäßige Grundlage hier ist, dass der Grund immer Christus ist. Nur, dass auf diesem Grund unterschiedlich gebaut wird. Aber von der Stellung her sind wir alle auf dem gleichen Grund, auf Christus. Und das dürfen wir wissen, dass der Sturm uns selber nicht vernichten wird, sondern die Seele wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Die praktische Anwendung von der Stelle ist, dass wir das Bewusstsein haben, auf welchem Grund wir bauen und dass wir auch darauf achten, wie wir darauf bauen. Es kommt mal in der Ewigkeit nicht darauf an, wie viel wir getan haben, sondern auf die Qualität dessen, wie wir es getan haben. Und da müssen wir uns immer wieder dem Herrn anbefehlen und dem Herrn weihen, um einfach mit der Qualität zu bauen, die er praktisch von uns fordert. Also das ist die 12. Stellung. Dann möchte ich jetzt zur nächsten Stellung kommen, Nummer 13. Die finden wir in Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Eines Tages waren wir fern von den Verheißungen Israels, waren wir fern von der Gnade Gottes und durch seine Gnade sind wir nahegebracht. Das heißt, von der Stellung her sind wir Gott und Jesus so nahe, dass wir ihm nicht näher sein können. Von der Stellung her trifft es jetzt noch zu, wir können Jesus und wir können dem Vater nicht näher sein. Das heißt, wir sind total, vollständig ihm nahe. Und dieses Bewusstsein, dass wir durch sein Blut nahegebracht sind, das kann zum einen unser Herz erfreuen und es kann uns auch ganz praktisch auffordern, uns zu nahen. Und das ist wieder dieses Zusammenspiel zwischen Stellung und Praxis. Stellung und Zustand. Wir haben eine Stellung, wir wissen, die Stellung ist wahr und die wird sich niemals ändern. Wir sind auf immer und ewig dem Vater nahegebracht durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist so vollkommen, sein Werk ist so vollkommen, dass wir nie näher sein werden. Und, aber von der Praxis her erleben wir diese Nähe oft nicht und der Hauptgrund ist oft der Unglaube oder aber irgendwelche Sünde oder irgendwas, was dazwischen steht, dass wir in der Praxis diese Nähe nicht erfahren können. Wenn eine Sünde dazwischen steht, ist es natürlich so, dass auch der Glaube geschwächt wird und wir das wieder nicht glauben. Wenn wir es glauben könnten, dann könnten wir es auch praktisch erfahren und erleben, diese Nähe. Die praktischen Auffolgerungen im Wort sind deshalb folgende, Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Füllt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also hier sehen wir zwei ganz praktische Aufforderungen, nämlich zu einem, die Sünden zu bekennen, zum Herrn zu kommen, und die Beziehung mit dem Herrn in Ordnung zu bringen, wenn was dazwischen steht, was die praktische Nähe Gottes verhindert. Und das andere ist, sich vor dem Herrn zu demütigen, sich ihm zu unterwerfen, was Hingabe an den Herrn bedeutet. Also diese Stellung führt zu zwei praktischen Aufforderungen. Wir werden nicht was aufgefordert, was noch nicht zutrifft. Das heißt, wir von der Stellung wissen wir, es ist etwas wahr, das trifft auf uns zu. Und deshalb können wir auch im Glauben uns Gott nahen und können uns ihm unterwerfen, um vom Zustand her, von der Erfahrung her, dieser Stellung zu entsprechen. Dann 1. Korinther 3, 9 bis 15. Entschuldigung, die haben wir gerade gehabt. Ich habe falsch geguckt. Hebräer 10, 22. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das heißt, weil wir nahegebracht sind durch das Blut des Christus, dürfen wir im völligen Glauben, mit Gewissheit des Glaubens hinzutreten zum Thron der Gnade, zu Jesus und zu ihm kommen. Und auch hier die Betonung, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Auch wieder die Betonung, dass alles, was dazwischen steht, wenn irgendwas vorliegt, dass es bereinigt ist und dass es vor den Herrn gebracht wird und dass es einfach geklärt wird. Und uns dann einfach im Glauben zu nahen, nicht im Unglauben, sondern wissend, dass wir nahegebracht sind. Dann Nummer 14. Erster Petrus 2, 5, 2, 5 und 9. Ich habe die Stelle vorher schon vorgelesen, deshalb brauchen wir jetzt wirklich nur 5 und 9. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Da gehen zwei Stellungen hervor. Ich möchte erstmal auf die erste eingehen, und zwar ist es heilige Priesterschaft bzw. königliches Priestertum. Das heißt, von der Stellung her sind wir Priester. Und wenn wir so ein bisschen die Bibel anschauen, dann sehen wir eine gewisse Entwicklung von priesterlichem Dienst oder vom Priestertum. Es gab in Israel ein Priestertum, das war begrenzt auf einen Stamm, beziehungsweise auf eine Familie, die waren Priester Gottes. Aber eigentlich hat Gott auch Israel das angeboten, dass es ein Volk von Priestern sein sollte. Aber gemäß dem Heilplan Gottes ist es anders gekommen. Und Israel ist zur Seite gestellt worden und die Gemeinde ist gekommen und die Gemeinde, das sind jetzt alle Priester. Das heißt, jeder, der zur Gemeinde gehört, ist ein Priester. Und auch in der Zukunft wird die Gemeinde einen priesterlichen Dienst haben im tausendjährigen Reich. Das geht aus Offenbarung 5, Vers 10 hervor. Brauchen wir jetzt nicht nachschlagen. Da werden wir Priester sein und herrschen mit Christus. Deshalb einige praktische Anwendungen, da könnten wir eigentlich eine ganze Predigt draus machen. Ich möchte jetzt nur einige Punkte da hervorheben. Und zwar, das erste sehen wir in der Stelle selber, in 1. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Das heißt, ein wichtiger Dienst des Christen ist es, geistliche Opfer Gott darzubringen. Und das ist Anbetung und Gebet. Fürbitte. Zum einen Gott zu loben, ihn zu preisen, das sind diese geistlichen Opfer, und da kommen wir diesem Priesterdienst nach, den wir vom Herrn haben. Und auch andere vor ihn zu bringen, für andere einzutreten, das war damals schon im Volk Israel eine Aufgabe der Priester, für das Volk einzutreten, für das Volk Opfer darzubringen. Und so sollen wir für andere, für die Geschwister eintreten und sie vor Gott bringen. Und wir sollen auch für Ungläubige eintreten und Fürbitte tun. Auch das gehört zu unserem priesterlichen Dienst. Und in dem Sinne, wie das vernachlässigt wird, sind wir dem Herrn auch ungehorsam. Also wenn jemand sagt, mir ist das Gebet nicht so wichtig, es reicht mir, wenn ich 10 Minuten jeden Morgen bete und dann hat sich das für mich erledigt, der kommt praktisch diesem priesterlichen Amt, das er von Gott empfangen hat, nicht nach und es befindet sich in dem Bereich dann vom Aufgaben her im Ungehorsam. Eine Parallelstelle dazu, wo es um Fürbitte geht, ist Epheser 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also hier sehen wir auch die Aufforderung, jederzeit zu beten, also jederzeit mit dem Herrn in Verbindung zu sein und zu ihm zu flehen und zu bitten und für alle Heiligen einzutreten. Also die Fürbitte ist auch etwas, was wir uns gegenseitig schulden und dem wir praktisch nachkommen sollen. Also das ist eine, das Gebet. Ein weiterer Punkt in Bezug auf Gebet ist das gemeinsame Gebet. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir immer wieder die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebet. Und das gemeinsame Gebet gehört zu einem wichtigen Bestandteil und zu einer Säule einer Gemeinde, dass die Gemeinde gemeinsam zusammenkommt und betet. Und das sehen wir zum Beispiel als ein Beispiel von vielen in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Wo praktisch Not da war und wo die Gemeinde in der Not einträchtig zusammen war. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Das heißt, die haben da nicht ab und zu mal für den Petrus gebetet, sondern die waren da zusammen und die haben unablässig zu Gott gebetet. Und die ganze Geschichte, die Entstehung der Gemeinde, da sehen wir immer dieses gemeinsame Gebet der Gemeinde, wie das ein Grundbestandteil der Gemeinde war und der Gemeinschaft war. Und wenn wir da jetzt nochmal zu Hebräer gehen, Hebräer 10, Vers 25. Da heißt es, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also gerade die Gemeinschaft mit der Gemeinde ist eine Aufforderung und ist eine Aufforderung, die Versammlung nicht zu verlassen. Das heißt, wenn man alles, was die Bibel auch über das gemeinsame Gebet sagt, studiert und die Aufforderung, gemeinsam vor den Herrn zu kommen, dann kann man auch wieder sehen, dass dem nicht nachzukommen, dass auch das ungehorsam ist. Das heißt, man kann im Prinzip die Lebendigkeit einer Gemeinde auch daran erkennen, inwiefern das gemeinsame Gebet gepflegt wird, ob die gemeinsame Gebetsversammlung besucht wird oder nicht. Und da muss sich jeder überprüfen und fragen, mache ich damit, bin ich da dabei? Oder nicht und wenn nicht, warum nicht? Weil von der Bibel hat man im Prinzip keine Ausrede, sondern man soll die Prioritäten auch so setzen, dass genau das möglich ist. Das ist genauso wichtig wie am Sonntag der Gottesdienst, dieses gemeinsame Gebet zu pflegen und zu besuchen und es nicht zu verlassen. Dann neben dem Gebet, das als Aufgabe der Priesterschaft einhergeht, haben wir als weiteren Punkt, die Hingabe. Römer 12, Vers 1. Und zwar, sehen wir das gleich. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, Selbsthingabe an Gott, uns Jesus hinzugeben, uns Gott hinzugeben, ist ein Teil unseres Gottesdienstes und ist ein Teil unseres priesterlichen Dienstes, dass wir uns selber dem Herrn hingeben und uns ihm weihen, uns ihm zur Verfügung stellen, so dass unser Leib, der ja verdorben und böse ist, dass deren Werkzeug als Waffe der Gerechtigkeit praktisch gebraucht werden kann von Gott. Und das ist nicht nur einmalig, wir geben uns nicht nur einmal dem Herrn hin, sondern wir sind aufgefordert, uns immer wieder ihm hinzugeben, uns ihm zu weihen, uns ihm zur Verfügung zu stellen. So, dann möchte ich zum nächsten Punkt kommen, der auch wieder mit dem Petrus zusammenhängt, mit der gleichen Stelle. Gehen wir kurz zurück. Und zwar jetzt mit Vers 9 nochmal. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und zwar geht es jetzt um den Punkt, ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das bedeutet, dass wir als Volk des Herrn, als Volk des Eigentums uns unterscheiden von allen anderen Völkern auf der Welt. Wir sind ein besonderes Volk, vom Herrn berufen, und wir sind nicht gleich mit der Welt. Die einzelnen Punkte könnte man so nennen. Das Geschlecht bezieht sich darauf, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind göttlichen Geschlechts, wir sind göttlicher Natur, Kinder Gottes. Dann ein heiliges Volk. Wir sind abgesondert für den Herrn und unterscheiden uns von allen anderen Völkern. Und ein Volk des Eigentums. Wir sind wiedergeboren, wir sind eben nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das hat auch wieder eine Anwendung, und die sehen wir auch hier direkt in Vers 9. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also die Anwendung ist einfach, dass unsere Aufgabe es hier ist, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat. Dass wir sein Evangelium weitersagen und dass wir von seiner Wahrheit einfach kundtun. Dann Nummer 16. Die Stelle nicht drauf aufgeschrieben, aber ich weiß glaube noch, wo sie ist. Genau, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also die Stellung, die hier gemeint ist, ist, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, wir sind herausgerissen worden aus dem Reich der Finsternis, aus der Macht des Satans, und woanders hingesetzt worden, nämlich in das Reich Gottes, in das jetzige Reich Gottes, das unsichtbar ist. Die Anwendung dazu findet man in 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Die Anwendung ist eben, Gott würdig zu wandeln. Das heißt, wir wissen, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, und dieser Berufung, die wir von ihm bekommen haben, der sollen wir entsprechen und Gott würdig wandeln. Also nicht mehr so wandeln, wie wir früher gewandelt sind oder wie es die Welt tut, sondern eben ihm würdig. Dann Nummer 17, wir sind Bürger des Himmels. Das ist auch eine ganz interessante Stellung, eine kostbare Stellung. Wir sind gar nicht mehr Bürger dieser Erde, sondern Bürger des Himmels. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also wir haben bereits jetzt ein himmlisches Bürgerrecht. Das ist wie wenn man für irgendein Land die Aufenthaltsbewilligung beantragt und dann bekommt man das Bürgerrecht. Bedeutet, wir dürfen in dieses Land gehen. Die Tatsache, dass wir noch hier sind, ist nur eine Verzögerung, aber eigentlich vom Bürgerrecht her dürften wir schon im Himmel sein. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier keine Bürger mehr sind, sondern wir sind Fremdlinge, weil wir Bürger eines anderen Landes sind, einer anderen Stadt sind. Das bedeutet auch, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind, Lukas 3, Vers 20. Und in Hebräer 12, Vers 22 sehen wir, dass wir zum himmlischen Jerusalem gekommen sind. Wir sind jetzt schon zum himmlischen Jerusalem gekommen. Und Petrus selber greift die Tatsache aus, was ich gerade gesagt habe, dass wir Fremdlinge sind. 1. Petrus 2, Vers 11. Gerade kurz darauf, wo wir schon gelesen haben. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also auch hier, wir sind Fremdlinge, wir sind Gäste hier. Und deshalb sind wir Fremdkörper in dieser Welt und werden von dieser Welt gehasst und eben verleumdet, wie es hier steht. Und das heißt auch wieder ganz praktisch, dass wir uns der fleischlichen Begierden enthalten, weil die gegen die Seele streiten, weil die unseren Dienst hier hindern und das Leben hier nur noch schwerer machen. Diese kurze Zeit, die wir noch hier verbringen, wird dadurch einfach erschwert. Und diejenigen, die hier praktisch Bürgerrecht haben, die wandeln in den fleischlichen Lüsten, das geht auch nicht anders, sie können nicht anders, aber unsere Berufung und Aufgabe ist es nicht, das zu tun. Wir sollten einen guten Wandel führen, wie es hier heißt, unter den Heiden, damit eben noch mehr berührt werden, erfasst werden und somit auch zum Herrn kommen und in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist eine Anwendung. Die andere Anwendung haben wir auch schon gehört, aber ich möchte es auch nochmal an einer anderen Stelle aufzeigen. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Botschafter befindet sich auch in einem fremden Land und vertritt ein anderes Land. Zum Beispiel die deutsche Botschaft in Malaysia vertritt Deutschland und die vertritt auch die Rechte Deutschlands oder gewisse Dinge, die halt notwendig sind. Wir sind auch Botschafter, wir sind in einem fremden Land, im Feindesland sind wir, und dort sind wir Botschafter für ein anderes Land, für das himmlische Land. Und als dieser Botschafter ist unsere Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. So, dann kommen wir zu. Moment mal. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme. Zu Nummer 18. Wir sind Kinder Gottes. Auch das sind wir von der Stellung her Kinder Gottes. Wir waren vorher Geschöpfe Gottes. Gott war in dem Sinne unser Vater, dass wir von ihm erschaffen worden sind. Aber nicht unser Vater in dem Sinne, dass wir seine Kinder waren. Wir sind Kinder Gottes geworden durch die Wiedergeburt, Das sehen wir in Johannes 3. Wir sind erneuert worden. Das sehen wir in Titus 3, Vers 5. Wir sind lebendig gemacht worden. Das lässt sich aus Epheser 2, Vers 1 und Kolosser 2, 13 ableiten. Und wir sind eine neue Schöpfung. Das heißt, es sind alles Dinge, die bei unserer Wiedergeburt stattfanden und die dazu geführt werden, dass wir geführt haben, dass wir Kinder Gottes wurden durch diese Wiedergeburt, durch diese Erneuerung. Das ist was ganz Wunderbares und die Stellungen, die ich da jetzt noch aufzeige, die gehören auch dazu. Das Vorrecht, dass wir wirklich Gott zum Vater haben, dass wir zu ihm Vater sagen dürfen, aber lieber Vater, und dass wir seine Kinder sind. Dadurch sind wir zur nächsten Stellung gekommen. Wir sind adoptiert worden. Das ist ganz interessant und unterscheidet sich von einer Adoption in der Welt. Da möchte ich Epheser 1, Vers 5 dazu aufschlagen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also hier sehen wir zum einen die Souveränität Gottes, die dazu geführt hat. Er hat uns vorherbestimmt und zwar nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Und was noch interessant ist, ist die wörtliche Übersetzung. Wörtlich gesehen heißt es hier, er hat uns vorherbestimmt zur Adoption als Söhne. Zur Adoption als Söhne oder zur Annahme als Söhne. Als Söhne, ja. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch vorherbestimmt sind. Aber so wie es eben oft heißt, Brüder und die Schwestern ausgelassen sind, heißt eben auch hier als Söhne. Das heißt, wir sind wiedergeboren und so durch die Wiedergeburt, durch die geistliche Geburt, sind wir ja schon Kinder, sind wir schon Söhne und trotzdem sind wir noch zusätzlich adoptiert. Von der Welt her gesehen, weltlich gesehen, wird es keinen Sinn machen, dass jemand seinen eigenen Sohn adoptiert. Weil er ist ja schon sein Sohn. Aber was passiert, wenn wir es jetzt nochmal auf das Weltliche nehmen, was passiert, wenn jemand adoptiert wird? Der wird praktisch rechtlich als Sohn anerkannt. Der hat dann die ganzen Vorrechte eines Sohnes und er hat auch die Verantwortung eines Sohnes. Und diese Adoption, die mit uns geschehen ist, ist einfach, damit will Gott herausstellen und betonen, wir haben jetzt die Vorrechte eines Sohnes und wir haben gleichzeitig auch die Verantwortung eines Sohnes im Haushalt Gottes. Wir sind praktisch nicht mehr in dem alten Haushalt in der Welt, sondern wir sind in den Haushalt Gottes hereingenommen worden. Das ist eine weitere Stellung. Also wir haben hier drei Dinge, die miteinander zu tun haben. Die Wiedergeburt, dann die Adoption, wo die Verantwortung und die Vorrechte betont werden, die wir als Sohn haben. Und dann eben, dass wir in die Familie Gottes und Gottes Hausgenossen aufgenommen worden sind. Und das ist die 20. Stellung. Und da möchte ich jetzt in Epheser 2, Vers 19, müssen wir einfach noch ein bisschen weiterblättern, das aufzeigen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das kann man sich so vorstellen, wirklich wie ein Haushalt, wie ein Haus. Und in dieses Haus werden wir von draußen, von der Finsternis, reingeholt ins Licht und bewegen uns jetzt in diesem Haushalt als Gottes Hausgenossen. Und Gott ist unser Vater. Und das ist ganz klar, gegenüber dem Vater hat der Sohn gewisse Pflichten und gegenüber unserem himmlischen Vater, in dessen Haushalt wir uns befinden, haben wir gewisse Pflichten. Und das geht auch aus der Bibel hervor. Also wir bewegen uns in diesem Haus und befinden uns praktisch in einer Sohnesbeziehung zum Vater. Was bedeutet, wir sind wiedergeboren, adoptiert, wir sind für immer Söhne. Das ist erstmal eins, was ganz wichtig ist. wenn jemand sich in einem Haus befindet und der Sohn ist, dann bleibt er immer der Sohn. Wenn dieser Sohn sich nicht ordentlich benimmt, dann bekommt er Schläge vom Vater. Das heißt, ja, der bekommt Schläge vom Vater und wird gezüchtigt. Und so befinden uns wir auch im Haus Gottes. Gott ist unser Vater und wenn wir uns nicht benehmen, dann werden wir gezüchtigt. Mit dem Ziel, dass wir danach dann gehorsam sind. Wenn wir immer noch nicht gehorsam sind, dann werden wir halt wieder gezüchtigt. Und so befinden wir uns unter der Erziehung unseres liebenden Vaters. Weil er oft nämlich sehr geduldig ist und sehr langmütig ist, bis er die Züchtigung dann auch anwendet. Galater 6, Vers 10 ist eine Anwendung von der Stelle. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, wir sind nicht allein in diesen Haushalt reingekommen, sondern wir sind zu einer Familie gekommen und wir haben da Hausgenossen, die auch in das Haus reingekommen sind. Und an diesen Hausgenossen soll es unser Erstreben sein und unser Ziel sein, Gutes zu üben und Gutes zu tun. Besonders an diesen Hausgenossen, mit denen wir zusammen im gleichen Haus leben und im gleichen Haushalt tätig sind. Die nächste Anwendung ist in 2. Timotheus 2, 19 bis 21. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Von uns Menschen aus gesehen, mag das manchmal einen Eindruck erwecken, dass es ein Haus ist, wo alle möglichen Leute ein- und ausgehen und wo auch alle möglichen Ungläubigen in das Haus kommen und da auch noch Mitgemeinschaft haben und sich auch noch da drin bewegen. Aber das Wort Gottes sagt was anderes, das Wort Gottes sagt, der Herr kennt die Seinen. Also der Herr weiß wirklich, wer zu dieser Familie in diesem Haushalt gehört und wer nicht. Das ist das eine. Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das ist ein weiterer Punkt. Wer in diesem Haushalt ist, soll sich von der Ungerechtigkeit abwenden. Oder er soll gar nicht den Namen des Christus nennen und soll er gleich offen sagen und zugeben, ich bin ein Heide, ich bin gar nicht wiedergeboren, ich bin gar nicht gläubig. Aber er soll dann nicht sich Bruder nennen lassen. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von einem solchen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. In dem Haus kann es irdene Gefäße geben. Und irdene Gefäße sind Gefäße, die dem Herrn nicht so hingegeben sind, wie sie sein sollten. Das heißt, wir haben auch an anderen Bibelstellen die Aufforderung, uns von solchen Gefäßen zu reinigen, zu trennen, die praktisch sich Bruder nennen lassen und aber in Unzucht leben oder in sonstigen Sünden und so ein irdenes Gefäß sind. Und wenn man mit solchen Gefäßen Gemeinschaft hat, dann werden wir auch selbst gehindert in unserem Dienst und sind auch erstmal unbrauchbar. Wenn wir uns aber von solchen Gefäßen reinigen, dann werden wir brauchbar und für jedes gute Werk zugerüstet. Und hier heißt es auch noch, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich. Das heißt, es ist möglich, wir sind ein Gefäß, aber ziemlich unnütz und ziemlich unbrauchbar. Und da ist eine richtige Reinigung nötig. Das heißt nicht nur, dass wir das ausräumen, was bei uns vorliegt, sondern eben diese Reinigung auch von der Gemeinschaft her. Und das ist, wenn wir uns ein Beispiel nehmen von Mülleimer, als ein irdenes Gefäß, ein schmutziger Mülleimer. Der muss erstmal gründlich gesäubert werden und gereinigt werden, dass er brauchbar wird und nützlich wird. Bedeutet, auch für den Timotheus ganz praktisch, so fliehen ihm die jugendlichen Lüste. Also er soll auch all dem fliehen, was ihn hindern kann, an seinem Dienst und brauchbar zu sein, um eben in diesem Haushalt wirklich für die anderen nützlich zu sein und einfach den Herrn zu verherrlichen. Also wir sehen, da ergibt sich einiges daraus, dass wir in diesem Haushalt sind, dass Gott unser Vater ist und dass wir da gemeinsam in diesem Haushalt sind. Wir sind mit dem Bereich noch nicht fertig, denn jetzt haben wir Nummer 21, Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Und zwar sehen wir das am besten im hohepriesterlichen Gebet von Jesus, Johannes 17. Und zwar betet Jesus öfters, ich glaube viermal, für die Einheit der Gläubigen. In Vers 21 sagt er, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit der Gläubigen ist Jesus hier ganz wichtig und er betet immer wieder dafür. Und solch eine Einheit kann nur vom Herrn geschenkt werden, die kann nur er bewirken, weil das was Übernatürliches ist. Das ist etwas, das ist eigentlich ein Wunder, dass es möglich ist, dass Christen eins sein können. Und dieses Wunder kann nur auf der Grundlage des Blutes Jesu geschehen und möglich gemacht werden. Jetzt könnte man meinen, aufgrund von der Aufforderung, dass sie eins seien, könnten wir selber diese Einheit hervorrufen oder schaffen. Da möchte ich jetzt eine Parallelstelle aufschlagen, um zu zeigen, dass es nicht so ist, dass diese Einheit von Gott gewirkt wird und dass unsere Aufgabe das ist, nicht diese Einheit zu schaffen, sondern was anderes. Und ich möchte es erstmal vorlesen, vielleicht kommt ihr dann selber drauf. Epheser 4, Verse 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das heißt, was ist hier die Aufforderung? Die Aufforderung ist, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das heißt, die Einheit ist dadurch da, dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass Christus in uns ist. Und so ist von der Stellung her schon mal die Einheit da. Wir sind alle erkauft durch das Blut Jesu und wir sind jetzt aufgefordert, diese Einheit zu bewahren. Das heißt, diese Einheit, die Gott gewirkt hat, die Gott uns geschenkt hat, aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben hier ein Wunder, das Gott uns geschenkt hat. Und dieses Wunder sollen wir bewahren. Und das bedeutet auch, dass wir mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Und es gehört dazu, der Berufung würdig zu wandeln, das zu tun. Natürlich in dem Rahmen, wie es das Wort Gottes uns das aufzeigt. Weil wenn man das so liest und das gegenüber dem stellt, was wir vorher gelesen haben, da scheint ja ein Widerspruch da zu sein. Aber das ist es nicht. Wir sollen uns trennen von den Gefäßen der Unehre oder von den irdenen Gefäßen. Und das trägt wieder dazu bei, dass die Einheit bewahrt wird. Man könnte eigentlich meinen, das führt zu Spaltung, wenn wir uns trennen von den Gefäßen der Unehre. Das heißt, wenn wir uns von Brüdern distanzieren, die nicht der Berufung würdig wandeln. Aber in Wirklichkeit trägt es zu der Einheit des Geistes noch mehr bei, beziehungsweise diese zu bewahren, trägt es noch mehr bei. Aber dieses Erstreben hier, wie es immer in der Bibel betont wird, die Einheit zu bewahren und alles, was dazugehört, eben diese Demut, die Sanftmut und das Einander ertragen in Liebe. ist eben diese Gemeinschaft der Heiligen. Und was uns auch bewusst sein muss, ist, dass diese Gemeinschaft was ganz Köstliches ist, was Kostbares. Und wie ich es auch vorher schon gesagt habe, dass es wichtig ist, die Versammlung nicht zu verlassen, sind es auch ganz praktische Dinge, die dazu beitragen. Wir hatten ja jetzt gewisse Diskussionen über Lehrunterschiede. Und aber sogar wenn es die Diskussion nicht gibt, solche Diskussionen wird es geben. Und das war damals so, dass es heute so, dass es Diskussionen gibt oder dass man über gewisse Dinge sprechen muss. Gibt es aber auch ganz praktische Dinge, die nichts mit Lehre zu tun haben, die dazu beitragen, dass die Einheit des Geistes bewahrt wird. Und das ist die Gemeinschaft. Das ist was ganz Praktisches, was man pflegen soll, was man tun soll, die Gebetsgemeinschaft, die Not zusammen vor den Herrn bringen. Wenn die Gebetsgemeinschaft nicht da ist und die Gemeinsamkeit nicht da ist, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, dann weiß man nicht, was mit dem anderen los ist. Man weiß nicht, was sind dem seine Sorgen, was plagt ihn, und dann ringt man auch nicht gemeinsam drum und kämpft nicht drum. Man kriegt es am Rande mit, weil man mal doch mal redet, aber im Gebet ist der Punkt, wo man persönlich zum Herrn kommt, wo man alles vom Herrn ausbreitet und alles von ihm erwartet. Und Menschen, denen es schlecht geht, die nicht zufrieden sind, kommen schnell an den Punkt, dass sie mit Gott hadern, dass sie sich über ihre Situation beklagen und vergessen, dass gesagt wird, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Das heißt, wie kann ich was vom Herrn erwarten, dass der Herr meine Gebete erhört, meine persönlichen Gebete, wenn ich das gemeinsame Gebet vernachlässige und diese gemeinsame Bitte zum Herrn einfach nicht praktiziert wird und man gemeinsam sich trägt und sich ermahnt und einfach füreinander da ist. Das heißt, wenn es dann so ist, dass die Situation sich nicht ändert, dass die Lage sich nicht ändert und Gott nicht eingreift, man dann aber schaut und sich fragt, inwiefern habe ich das gesucht, das gemeinsame Gebet, und einem bewusst wird, das habe ich überhaupt nicht gesucht oder selten gesucht, dann braucht man sich nicht wundern und schon gar nicht Gott irgendwelche Vorwürfe zu machen. Sondern muss man erstmal bei sich selber anfangen und gucken, wo muss ich meine Prioritäten anders setzen und mein Leben anders gestalten, um diese Gemeinschaft möglich zu machen und dazu beizutragen, dass die Einheit des Geistes bewahrt wird, im ganz praktischen Sinne. Das war der Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Und jetzt kommt eine bisschen andere Stellung. Die 22. und die letzte für heute. Das ist Licht in dem Herrn. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Es wird ja immer wieder gesagt, dass Gott Licht ist und auch wir sind Licht. Wir sind von der Stellung her Licht in dem Herrn. Wir waren mal Finsternis, aber das ist vorbei. Wir sind jetzt nicht mehr Finsternis, sondern Licht in dem Herrn und so sollen wir wandeln. Das ist wieder die Aufforderung praktisch, die damit einhergeht. Weil wir Licht im Herrn sind, sollen wir im Licht wandeln. Und ich denke, sich das vor Augen zu führen, dass wir wirklich Licht im Herrn sind, das hilft uns auch und befähigt uns, im Licht zu wandeln und zum Licht zu kommen. Das Bewusstsein ist so eine Stellung, die so köstlich ist, die unser Herz erfreuen kann und die uns auch wieder kräftigen kann, um das umzusetzen. Licht in dem Herrn, weil der Herr Licht ist und weil wir im Herrn sind, sind wir in ihm Licht. Damit verbunden 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Hier ist ein Vergleich mit der Schöpfung. Gott hat gesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Und genauso hat er eines Tages bei jedem von uns gesprochen, es werde Licht und es ward Licht in unserem Herzen. An dem Tag, an dem Gott es gesprochen hat, ist es ausgeführt worden. Und das Licht ist in unser Herz gekommen. Das hat in unserem Herz hervorgeleuchtet, in diese Finsternis hineingeleuchtet So wie damals bei der Schöpfung das Licht in der Finsternis geleuchtet hat. Und so ist unser Herz Licht geworden. Und wir sind erleuchtet worden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und da wir mit dieser Erkenntnis erleuchtet sind, werden wir dadurch verwandelt und werden Jesus immer ähnlicher und werden verändert, indem wir seine Herrlichkeit schauen im Glauben. Dann eine weitere Stelle, 1. Johannes 1, 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Eben wieder diese praktische Aufforderung, weil Gott Licht ist, weil wir zum Licht gekommen sind, sollen wir im Licht wandeln. Und in dem Maße, wie wir im Licht wandeln, wird die Einheit des Geistes bewahrt und ist die Gemeinschaft möglich. Und wenn wir das nicht praktizieren, im Licht zu wandeln, dann lügen wir. Dann lügen wir und wandeln nicht im Licht. Und wir nennen den Namen des Herrn Jesus über uns, der über uns ausgerufen ist, und versuchen, von ihm weiterzusagen, ihm zu verkündigen, Zeugnis zu geben. Aber weil wir nicht im Licht wandeln, ist unser Zeugnis unglaubwürdig und wird nicht angenommen. Und in dem Maße, wie wir im Licht, in der Gegenwart Jesu, in der Gemeinschaft mit ihm wandeln, reinigt uns sein Blut von aller Sünde. Das ist die ganz praktische Reinigung. Wir haben schon gesehen, von der Stellung her sind wir von allem gereinigt. Aber in der Praxis eben gibt es Sünde, die die Beziehung betrübt. Und die wird dadurch einfach weggeschafft, indem wir im Licht wandeln, in der Gegenwart des Herrn. Dann noch das Letzte, Psalm 119, 105. Also der letzte Vers, der auch zu dem Licht in dem Herrn gehört. Kennt denn schon jemand den Vers? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also genauso wie wir Licht im Herrn sind, so ist das Wort unser Licht und ist unser Fußes Leuchte und führt uns auf den Weg. Das heißt auch ganz praktisch, das Wort zu suchen, das Wort zu studieren und uns durchs Wort überprüfen zu lassen und korrigieren zu lassen und somit praktisch immer wieder zum Licht zu kommen. Das Wort selber wird von Gott dafür gebraucht, damit wir uns immer hinterfragen können, damit wir verändert werden und verwandelt werden. Und es trägt auch dazu bei, dass wir ganz praktisch immer mehr diese Stellung ausleben, dass wir Licht im Herrn sind. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für die Reichtümer deiner göttlichen Gnade, die du uns geschenkt hast, Herr, dass du uns berufen hast zu deinem Licht, dass wir Licht in dir sind, dass wir in der Gemeinschaft der Heiligen sind, dass wir eine Priesterschaft sind, um deine Tugenden zu verkündigen, dass wir geistliche Opfer darbringen dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass du einfach so groß bist, Herr, dass du in uns wohnst und dass wir ja ein Tempel des heiligen Gottes sind, des lebendigen Gottes. Schenk du, dass wir immer mehr uns unserer Stellung bewusst sind und dass unsere Praxis dann auch immer mehr unserer Stellung entspricht. Wir müssen nicht etwas werden, was wir nicht sind, sondern wir müssen etwas gerecht werden, was wir schon von dir geschenkt bekommen haben. Und das dürfen wir im Vertrauen auf dich erwarten und glauben, Herr, dass du uns veränderst und dass du alles wirkst. Danke, dass wir dein Angesicht schauen dürfen im Glauben, dass wir deine Herrlichkeit schauen dürfen, Herr, immer wieder, so wie wir das erste Mal erleuchtet worden sind, als dein Licht in uns aufschien, als deine Sonne uns erleuchtete, so dürfen wir immer wieder im Glauben diese Herrlichkeit betrachten und so verändert werden, indem wir auf dich blicken, weg von uns und auf dich vertrauen. Verändere du uns alle, Herr, und schenk du diese Einheit des Geistes, dass sie bewahrt bleibt und dass sie immer mehr sichtbar wird, auch für die Welt und so Menschen zum Nachdenken kommen. Amen.
Amen.